Jahresrück- und Ausblick mit Mirko von Bitcoin2Go. Keine Angst, ihr werdet jetzt nicht die Jahreskursziele von jedem der 22.000 Coins auf CoinMarketCap auf Ende nächsten Jahres hören. Aber ich glaube, es gibt einiges vergangenheitsbetrachtet, dass wir die Zukunft projizieren sollten. Und da freue ich mich, Mirko, dass du heute die Zeit gefunden hast. Hi.
Ja, moin. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Jahresrückblick und Ausblick. Ich muss echt sagen, es war ein turbulentes Jahr. Also wenn wir mal auf das letzte Jahr sogar gucken, da war es natürlich turbulent positiv. Dieses Jahr turbulent negativ vielleicht eher, obwohl es auch positive Sachen gab. Also wir ordnen jetzt einfach alles mal ein bisschen ein, geben euch am Ende auch nochmal so einen Gesamtausblick, also auch von jeder einzelnen Komponente, um einfach mal ein Gesamtresümee zu ziehen und dann mal aufs nächste Jahr zu schauen, ohne zu sehr die Glaskugel zu polieren, weil die war spätestens seit diesem Jahr auf jeden Fall kaputt.
Die hat auf jeden Fall einen Riss, weil es gibt einfach viele Faktoren, mit denen kann ja keiner rechnen. Bleiben wir erstmal bei den Faktoren, dass man mal dreimal schon dieses Jahr nicht damit rechnen könnte. Wir hatten wirklich drei große, ja, Pleite, Wellen, Pleite-Situationen, wo man sagen muss, einen davon hätte ja schon massig gereicht, um die Unsicherheit am Markt nach oben zu treiben. Und gleich drei nacheinander im Jahr. Wir fangen natürlich an mit Terra Luna, wir sprechen über Celsius und auch FTX, auch wenn das schon extrem oft durchgekaut werde. Und wollen mal schauen, welche Auswirkungen hat denn diese Pleitewelle vielleicht aufs nächste Jahr? Kann man da was Positives rausziehen? Geht's vielleicht noch weiter, weil noch die Dominosteinchen noch weiter fallen? Spannend. Erstmal Terra Luna. Wie hast du eigentlich überhaupt von Terra Luna so groß mitbekommen? Warst du auf Twitter unterwegs, hast sofort gesehen, oh Gott, oder hast du selber da Kohle verloren, richtig groß?
Nee, also Geld habe ich nicht verloren, weil ich selber eine Wallet hatte, um ein paar Sachen auszuprobieren. Es war auch das, was ich in den Videos so geteilt habe zum Thema Terra Luna. Wir waren ja schon im Bärenmarkt und man muss auch ehrlich sagen, bis dahin hatte Terra Luna schon selber das Ökosystem sehr, sehr gut performt. Also trotzdem muss ich sagen, es hat mich überrascht, dass es wirklich ja wie ein Kartenhaus alles zusammengebrochen ist. Ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt im Urlaub und das erste Mal, dass ich auch keinen Laptop, nichts mitgenommen habe. Also ich habe mir vorgenommen, mach kein Video, gar nichts. Zweiter Tag Urlaub und dann kam Terra Luna, so ein Riesencrash. Ich war extrem angespannt, habe versucht dann über Twitter und auch noch ein paar Warnungen rauszuschicken vom Handy, aber ja, also sehr turbulente Situation und tatsächlich auch, sag mal, dieser erste Dominostein, von dem du erzählt hast, denn wenn wir auf die Pleiten gucken, die danach gekommen sind, die werden wir gleich nochmal ein bisschen thematisieren, dann sehen wir, dieser erste Stein ist mit Terra Luna ins Wanken geraten. Ich kenne selbst viele aus der Kryptoszene, die viel Geld verloren haben, mir tut es da wirklich um jeden auch leid, der viel Geld verloren hat, aber man sieht eben, nichts ist sicher, außer das Arme in der Kirche vielleicht. Gerade zum Thema Zinsen haben wir dieses Jahr sehr, sehr hart lernen müssen, dass hohe Zinsen eben auch immer ein hohes Risiko mit sich tragen. Und das gilt bei jeder hohen Rendite ja so. Das ist der ganze Kryptosektor. Das ist sehr, sehr riskant. Und ja, Terra Luna war eine krasse Überraschung. Aber so schnell kann es dann halt leider gehen.
Also ich glaube, gerade das Thema hohe Zinsen, die Gier, die einfach manchmal doch an einem nagt. Ich zum Glück muss sagen, ich war bei Terra Luna, ich war bei Celsius und FTX selber direkt nicht betroffen. Indirekt natürlich, ja, weil der ganze Markt davon pulverisiert wurde. Aber wenn ich halt mal festgestellt habe, was für horrende Rendite, ja, Versprechen sind es ja nicht, aber Renditemöglichkeiten dahinter gesteckt haben bei Terra Luna schon als erster Schritt, merkt man halt auch, das war schon vielleicht ein bisschen viel. Und man hat auch gesehen, Stablecoin ist nicht gleich Stablecoin. Ich meine, bei keinem Stablecoin wissen wir, ob die Dollar wirklich 1:1 irgendwo auf dem Konto liegen. Und aber hier hat man gesehen, na gut, über Algorithmus, du schüttelst die Hände, glaubst du, überall kann man es ganz hundertprozentig nachvollziehen?
Nein, also deswegen sage ich ja so ein bisschen vorsichtig. Es gibt ja Audits und ich meine, wir kennen alle das Tether-Drama. Ich persönlich bin am überzeugtesten, was Stablecoins angeht, von USDC, die sehr stark geaudited sind. Mit Blick auf FTX sehen wir, dass auch ein Audit vielleicht nicht manchmal ausreicht und dass manchmal eben Sachen passieren, die nicht mehr in unserer Kontrolle auch von außen liegen. Deswegen da einfach grundsätzlich die Warnung. Kann aber gleich auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was FTX und so weiter anging, weil da war es bei mir auch knapp tatsächlich.
Und dann bleiben wir beim ersten Terra Luna überstanden. Ja. Der Markt hat gemerkt, hui, gerade noch mal so 3 Millimeter vor der Kante, haben wir gebremst, alles gut. Und dann kommt plötzlich eine Landing-Plattform, wo man auch schon wieder relativ hohe Rendite Möglichkeiten gehabt haben, und da muss man auch sagen, warum soll mir jemand über den Kryptomarkt, wenn ich dort Kryptos verleihe, so einen riesen Aufschlag auf das Verleihen von Fiat-Geld geben? Das war die erste Überlegung, die vielleicht starten sollte, und da haben wir auch gemerkt, irgendwie hat es halt immer funktioniert und das Ganze ist ins Wanken geraten und dann ist halt das Ganze wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Ist das vielleicht auch was, wo man schon jetzt sagen, in die Zukunft schauen könnte und sagen, guckt einfach drauf, wenn es einfach zu gut klingt, um wahr zu sein? Ihr könnt sagen, ihr seid die Ersten, die dabei sind, seid halt möglichst rechtzeitig wieder draußen, alles gut, aber wenn ihr halt der Letzte seid, der noch dasteht und kein Fallschirmer da ist, dann kracht er halt mit dem Flugzeug auf den Boden und das macht halt keinen Spaß.
Ich glaube, der Fall jetzt Celsius als ein Beispiel für viele Pleiten. Also wir erwähnen jetzt drei große. In der Zwischenzeit sind natürlich noch Hedgefonds untergegangen, kleinere Anbieter, Börsen, die geschlossen haben. Also wir sehen, dass dieser Dominoeffekt ausgelöst durch Terra Luna und auch durch die schlechte Marktsituation ja enorme Wellen geschlagen hat. Und das größte Problem ist eigentlich das Risikomanagement. Und da kann ich auch nur an jeden von euch außen plädieren. Nach diesem Jahr rückblickend können wir sagen, ja, das war klar oder das ist passiert, machen wir gar nicht. Weil, also, ich sag ganz ehrlich, ich habe viele Sachen nicht erlebt, weswegen ich auch einige der Events als Black Swans sehe. Und man hat auch in den Kursverwerfungen schon gesehen, dass es viele Marktteilnehmer sehr überrascht hat. Und wie gesagt, ich spreche da auch aus dem Nähkästchen wirklich Leute, die ich kenne, die Millionen teilweise durch Terra Luna oder woanders verloren haben, die schon jahrelang im Kryptosektor sind und auch im Finanzmarkt aktiv. Also, da muss man auch mal dann ein bisschen die Leute in Schutz nehmen. Aber Kopf einschalten, denn Risikomanagement ist im Crypto-Space alles. Und das haben offensichtlich die ein oder anderen Anbieter auch noch nicht gelernt. Denn Celsius zum Beispiel hatte eben einfach viel, viel zu hohe spekulative Positionen. Mhm. Ich meine, grundsätzlich Geld zu nehmen, das zu verleihen oder andere Sachen damit zu machen, wenn man es klar deklariert, ist ja eine Möglichkeit. Da ist ja mein Risiko, ich sage, hier ist mein Geld, mach was draus, ich kriege dafür dann eben entsprechend die Zinsen. Das war zumindest ein klares Verhältnis bei Celsius, aber das Risikomanagement war katastrophal. Also so viel auch auf das Terra Luna Ökosystem gesetzt, dass halt dann ja rückblickend klar war, dass sie dann damit eben auch stürzen. Also ich finde, wenn uns dieses Jahr eins zeigt, dann Risikomanagement und das nicht nur in Bezug auf die Anbieter, sondern vor allem auf sein eigenes Risiko bezogen. Und ja, hohe Renditen werfen immer Fragezeichen auf, sollten immer Fragezeichen aufwerfen, egal welches Projekt. Man kann nicht sagen, okay, alles ist scheiße, aber man sollte sich schon bewusst sein, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so gut endet vielleicht, sollte man im Hinterkopf behalten oder vielleicht sich besser auf die Stirn schreiben, dass man sieht, wenn man morgens in den Spiegel guckt.
Und zum Thema Risikomanagement natürlich dann auch nicht alle Eier in einen Korb legen, alter Spruch am Aktienmarkt, aber halt dann auch, man muss ja halt nicht überall mit All-In dabei sein, sondern halt sagen, okay, das ist jetzt schon hochriskant, ich will aber trotzdem mir das nicht komplett entgehen lassen, ich nehme halt meinen gewissen Teil und Kryptogeld ist insgesamt Geld, wo man halt schon ehrlich sein muss, eine Spekulation eingeht und da muss ich nicht nur auf ein Pferd setzen bei einer Spekulation, sondern vielleicht das Ganze ein bisschen breiter aufstellen. Wenn da mal eins auf dem Portfolio dann wegfällt, tut es natürlich weh und ist ärgerlich, aber es bricht dann nicht komplett das Genick, wobei man halt sagen muss, der Kryptomarkt ist eben so eng verwebt miteinander, selbst diejenigen, die sagen, Bitcoin only, was interessiert mich der ganze Rotz außenrum, ich bleibe ja da stabil in meiner Bitcoin-Blase, jetzt nicht negativ gemeint, die wurden natürlich trotzdem von den ganzen Pleiten auch mit überrascht, weil der Markt einfach komplett doch vernetzt ist zueinander.
Absolut. Also diese Abhängigkeiten sind auch nochmal ein deutliches Merkmal. Wir sind eben noch in so einem Innovationsprozess. Mhm. Ja, und bei Innovation passieren immer Dinge, die teilweise negativ ausgenutzt werden, teilweise aber auch gute Sachen letztendlich mit sich bringen. Trotzdem ist diese Verwebung innerhalb des Marktes sehr, sehr stark vorhanden. Und da braucht man sich auch nicht wundern, dass dann auch die Top-Assets mit flöten gehen. Am Ende des Tages, wenn Top-10-Coin von heute auf morgen verschwindet oder eine der Top-Krypto-Länder, also einer der größten Krypto-Anbieter-Plattformen, also ist doch klar, dass das auch dann eben Bitcoin und Ethereum auch trifft, wenn ich auch sagen würde, die beiden reichen eigentlich schon, um diversifiziert am Markt zu sein.
Zum Thema FTX hast du gemeint, du kannst selber aus der eigenen Nähkästchen plaudern. Hat dich dann eine Stärke erwischt? Bist du damit in Aktien gestürzt damit?
Nein, zum Glück nicht. Aber sage ich auch ehrlich, warum es nicht passiert ist, weil ich auf einen Spruch höre, der nicht an meiner Wand hängt, aber das White Paper ist immer hier auf meiner rechten Seite. Am Ende bedeutet Krypto ja Eigenverwahrung. Und im White Paper steht zwar nicht drin, own your keys, own your coins oder not your keys, not your coins. Es gibt zwei verschiedene Arten, diesen Spruch, glaube ich, zu nennen. Ich glaube, ich mache es eh immer falsch. Ende der Geschichte. Ich heb mein Geld immer ab und habe es in meinen Wallets. Aber trotzdem habe ich auch auf Börsen etwas, um aktiv im Markt zu sein. Und zwar ist vor dem FTX-Drama schon so, dass ich mich platziert habe. Und ich hatte auch bei FTX auf verschiedenen Börsen verteilt eben Orders, Limit-Orders, um dann eben entsprechend beim Dip etwas zu kaufen. Mhm. Aber, und deswegen habe ich auch gewarnt dann bei mir auf dem Kanal, mit so vielen Red Flags, und es waren eben viele Warnungen, lass es Gerüchte sein oder nicht, das reicht mir aus, um zu sagen, lieber gehe ich zurück oder geh raus, als dass ich mein Geld da lasse auf die Gefahr hin, dass es dann weg ist. Ich meine, welche Chance hatte ich? Ja, dass ich vielleicht eine Order habe. Das bringt mir ja keinen Nutzen. Also am Ende, ich hatte Gott sei Dank Glück, war auch echt nicht wenig, was da schon in den Büchern platziert war. So echt muss man dann auch mal sein. Ja, also ich habe gewarnt und die Warnung kam trotzdem bei manchen viel zu spät, leider.
Es ist vielleicht auch ein Punkt, wenn wir in die Zukunft schauen, wo man einfach hellhörig sein sollte, wenn einfach ein Unternehmen selber Coins ausgibt, zwar im großen Stil, fast alle aber noch selber behält und ein kleiner Teil im Umlauf ist und darauf scheinbar riesen Kreditvolumina aufgebaut werden, weil die im eigenen Portfolio gehaltenen Coins als Sicherheit hinterlegt werden. Ist das so ein Punkt, wo man aus der Zukunft zumindest mal mitnehmen soll und sagen, da ein bisschen vorsichtiger drauf achten? Ist das wenigstens ein Learning, wo wir mitnehmen sollten?
Also grundsätzlich das Learning, dass man bei Börsen, die eigene Coins haben, also eigene Coins ausgeben, vielleicht zweimal hinschauen sollte. Ich meine, grundsätzlich ist eh immer die Frage, was bringt der Coin letztendlich? Oft sind es irgendwelche Coins, die Vergünstigungen auf der Plattform bieten oder. Bei FTT, das war ja der Coin von FTX, haben, glaube ich, viele nicht verstanden, dass das mit dem Erfolg des Unternehmens nicht direkt so viel zu tun hat. Natürlich, je mehr Leute auf der Plattform sind, desto mehr ist vielleicht die Nachfrage nach dem Coin für Vergünstigungen. Aber es ist keine Aktie oder irgendwie eine Beteiligung am Unternehmen. Ja. Man kann aber jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, jede Kryptobörse, die einen eigenen Token ausgibt, nutzt den, um irgendwie noch mehr Kohle zu machen. Also klar ist auch, die verdienen damit Geld. Ich meine, der Coin kam aus dem Nichts. Man gibt den aus und der hat einen Wert. Mhm. Aber es ist nicht so wie bei FTX, dass man eben direkt auch einen Trading-Arm hat. Wie gesagt, wir sind auf einem Level jetzt gerade, kurz nach dieser Katastrophe, wo, denke ich, noch viel Wahrheit ans Licht kommt und vielleicht auch die eine oder andere Kryptobörse hier noch vielleicht in Schwierigkeiten gerät. Aber letztendlich, all diese Sachen, die jetzt passiert sind, diese negativen Ereignisse, bringen uns ja wichtige Erkenntnisse. Und vor allem auch Erkenntnisse dahingehend, dass wir die Geschäftsmodelle von Börsen viel besser verstehen lernen sollten oder auch verstehen können jetzt. Und eben auch durch diese Transparenz, Proof of Transparency, also Proof of Reserve, sorry, und andere Mechanismen, dass wir ein bisschen mehr in die Bücher schauen können. Aber auch hier, Warnung, wir können trotzdem bei weitem nicht alles sehen, denn viele vergessen auch, Börsen sind Unternehmen, die haben nicht nur Coins, die verwalten, sondern die haben auch irgendwelche Verbindlichkeiten. Und die muss man auch wissen, um wirklich zu verstehen, was passiert da eigentlich alles. Also, lange Rede, kurzer Sinn, viel Mist gesehen. Wir haben viel Mist gesehen, aber ich glaube, daraus sehr, sehr, sehr wichtige Erkenntnisse gewonnen für die nächsten Jahre und die Stabilität im Kryptosektor.
So, also jetzt gehen wir mal in die Zukunft. Wir haben jetzt gemerkt, drei wirklich üble Dinge, die dieses Jahr passiert sind. Kann man jetzt nur sagen, für die Zukunft sollte jeder für sich daraus Erkenntnisse ziehen? Oder glaubst du auch, insgesamt am Markt wird das noch weite Schatten vorauswerfen? Vielleicht noch andere Unternehmen, Coins, wie auch immer, mit umschubsen oder auch Regulierung ist wieder so ein Stichwort, das noch stärker vielleicht in den Vordergrund schieben, wo man auch da sagen muss, und wie wird die Regulierung dann dementsprechend umgesetzt und wie stark wird die nachgehalten? Ich glaube, das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, der häufig jetzt zum Thema FTX kommt. Da war ja viel auch reguliert, aber wie stark kann man das dahinter fragen können? Ich glaube, das wird für die Zukunft natürlich auch entscheidend sein, was auch insgesamt dann hoffentlich Vertrauen wieder in den Markt stärkt, weil das Vertrauen ist momentan natürlich sehr, sehr angeschlagen.
Ja, also ich glaube, dieser Vertrauensverlust ist ein ganz großes Problem, denn das wirft uns wirklich schon wieder ein bisschen zurück. Mhm. Am Ende des Tages brauchen wir eben diese Gateways von diesen Plattformen und eben auch das Vertrauen in diese Plattformen, damit überhaupt neue Anleger an den Markt kommen können. Das ist halt einfach so. Ja? Also ohne Nachfrage bringt dir ja auch eine Angebotsverknappung nichts. Wenn keiner was haben will, dann kauft auch keiner. Was lernen wir jetzt daraus? Was haben wir für Erkenntnis für die Zukunft? Vor allem, was ist der Ausblick? Ich glaube, also das Allerwichtigste ist, dass wir selbst lernen. Also gerade der Kryptosektor bringt am allerbesten einem bei, dass Eigenverantwortung ein ganz, ganz wichtiges Thema ist in der Finanzanlage insgesamt. Jetzt habe ich bei Krypto eben die Chance, auch die Sachen eigen zu verwahren. Ich sollte oder ich würde jedem empfehlen, das auch zu überlegen zu machen. Es ist nicht für jeden die beste Lösung, aber zumindest ein Ausweg und eine Option, wirklich seine Assets selber halten zu können. Ich glaube, diese Erkenntnis ist in diesem Jahr klarer denn je geworden. Grundsätzlich auch das eigene Risikomanagement. Klar, ich meine, in einem Bärenmarkt ist immer leicht gesagt, verkauft doch auch mal in den Bullenmarkt, ist nicht so leicht getan. Aber wenn man eben in einen so aktiven, zyklischen Markt reingeht, muss man sich eben überlegen, was auch langfristig der Plan von einem selbst ist. Ich glaube, die Unternehmen, die haben auch viel, was sie mitnehmen werden nächstes Jahr. Ich habe gerade von dem Thema Proof of Reserves gesprochen, überhaupt Transparenz im Kryptosektor. Ich meine, durch die Blockchain-Technologie haben wir die Chance dieser Transparenz. Ich glaube, wenn wir die stärken, dann wird es der gesamten Kryptoszene langfristig auch gut tun. Das ist übrigens auch der Vorteil von dezentralen Börsen oder dezentralen Services, die halt komplett schon auf Smart Contracts basieren. Da gibt's aber wiederum die Schwäche, ja, was ist, wenn ein Fehler im Code ist? Wir hatten viele Hacks auch. Also, ihr seht, wir sind mittendrin. Bitte was?
Oder Backdoors, wo plötzlich Gelder verschwinden?
Das hatten wir ja dann bei FTX. Ne? Also das war wieder dann zentralisiertes Problem. Lange Rede, auch hier kurzer Sinn. Wir müssen selbst für uns viel lernen. Ich glaube, die Unternehmen haben auch sehr, sehr viel mitgenommen. Und das Wichtigste wird sein, im nächsten Jahr das Vertrauen wieder aufzubauen. Und vor allem diese ganzen Ansteckungseffekte jetzt endgültig zu lösen. Also ich hoffe wirklich, dass nach FTX, wir haben Genesis noch als heikles Thema oder ein paar andere Services. Ich glaube, das wird noch 3 bis 6 Monate dauern, bis wir wirklich das letzte Blut haben fließen sehen, wirklich innerhalb des Kryptosektors. Aber dann hoffe ich, dass wir so, sag ich mal, das alles hinter uns lassen können und dann wirklich mit frischem Vertrauen auch und besseren Services die nächsten Jahre in Krypto angehen können. Ich bin da sehr optimistisch. Also wenn man eins an Bärenmärkten hat, dann ist es immer ein toller Reinigungseffekt und der findet gerade statt.
Okay, dann schauen wir mal, ob wir wirklich in 4 bis 6 Monaten das Vertrauen stückchenweise mit aufgebaut haben und wer vielleicht doch noch irgendwie in den Strudel reingeht. Jetzt genug von dem Negativen, lass uns mal was Positives anschauen von diesem Jahr und gucken. Das hat ja eigentlich keine so wirklich großen Auswirkungen gehabt. Kommt dann nächstes Jahr mehr. Ich spreche jetzt von September diesen Jahres, Ethereum The Merge, wo wir halt festgestellt haben, hey, während dem laufenden Betrieb, wie haben wir so schön gesagt, beim Flugzeug alle 4 Turbinen wechseln und trotzdem nicht abschmieren, also von Proof of Work auf Proof of Stake umwandeln, hat super gut funktioniert. Erstmal für Ethereum selber kein Unterschied, ist weiterhin nichts groß passiert, außer dass halt die Menge der neuen Coins dadurch, die dazugekommen sind, extrem reduziert wurden. Ich habe dich hier mal zu Gast gehabt, du hast vom Triple Halving gesprochen, also der Effekt wie 3 Halvings im Bitcoin-Sektor. Aber auf dem Kurs, ja, eigentlich gar keine Auswirkung. Eher nach dem Halving ging es runter oder vor der Hype halt, die Hoffnung, ging es ordentlich nach oben.
Ich dachte, das wäre schon die Einleitung für mich.
Aber perfekt, leg los.
Nee, perfekt war es nicht, sonst wäre mir nicht ins Wort gefallen. Also, ich finde, auch das hier zeigt wieder eine ganz, ganz wichtige, tolle Sache. Und zwar, wie man lernt, einen Finanzmarkt zu verstehen. Und ich meine, der Kryptomarkt, wir sind an dem Punkt angekommen, da sprechen wir gleich nochmal als positiven Effekt auch draus, das ganze Thema institutionelle Investoren. Ja, es ist zwar ruhiger geworden, aber das Basement wird immer weiter gesetzt und je mehr Geld, desto mehr Stabilität in diesem Sektor. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das gilt für jede Finanzklasse so. Jetzt kommen wir nochmal auf Ethereum zu sprechen und ich finde, hier kann man ganz, ganz tollen Effekt sehen. Und zwar der Unterschied zwischen buy the rumor, sell the news. Ein Sprichwort, was, glaube ich, wirklich ewig schon in der ganzen Börsenideologie gibt. Ich glaube, überhaupt Börsensprichwörter sind sehr, sehr treffend. Und hier war es halt wirklich so, wie auch bei einem Bitcoin-Halving, dass man einen Effekt ja vorher schon eigentlich einkauft. Die Hoffnung, dass endlich dieser erste Schritt Richtung Ethereum 2.0 getan wird, endlich dieser Merge stattfindet, endlich Staking kommt, wo die Angebotsseite nochmal deutlich verknappt wird, neben der Tatsache, dass weniger Ethereum ausgegeben wird, sind ja jetzt auch viel mehr Coins noch gestaked. Also das heißt eben hinterlegt, um das Netzwerk abzusichern und hier eben Staking Reward zu verdienen. Das bedeutet, die Angebotsseite wurde stark reduziert. Aber, und da sind wir jetzt mal wieder ehrlich, mit welcher Kraft, mit welcher Energie soll man denn jetzt hier bei diesem Vertrauensverlust in den Markt jetzt hoffen, dass sich dann alle auf Ethereum stürzen und die Nachfrage explodiert? Das ist halt einfach nicht da. Und da sieht man, dass in dem Bärenmarkt solche News schnell verhallen, was zumindest den Effekt auf den Kurs angeht. Aber am Ende, hey, es hat alles gut funktioniert. Der Merge ist da, Staking funktioniert, die Rewards sind auch gar nicht schlecht. Und wenn man sich entscheidet, Ethereum zu halten, ist es vielleicht eine weitere Option, hier aktiv zu werden. Auch mit der guten News, dass in Deutschland jetzt noch die Steuerpflicht immer ein Jahr ist, auch bei Staking. Das heißt, da die Steuerfreiheit darf man auch nicht vergessen.
Auch hier Staking wieder. Staking-Rewards müssen versteuert werden natürlich, aber nach einem Jahr, genau, wenn man es gestaked hat, darf man es dann wieder rausnehmen und muss eben nicht, wie anfangs befürchtet, 10 Jahre lang das Ganze einbetonieren. Das ist der große Vorteil, richtig.
Genau, um das richtig auszuführen.
Ist aber das jetzt für dich so die Basis, wo man sagt, ja, wenn wir jetzt mal diese klären Gewitter haben, dass es mal vorbei ist. Wir werden nachher noch auf die Inflations-, Rezessions- und Zinsthemen natürlich eingehen. Aber ist das dann vielleicht eine Nachricht, wo im Nachhinein viele sagen, das war eigentlich ganz cool im September, wie viel weniger kommt da noch dazu? Und wenn dann plötzlich doch mehr an den Markt auftreten, mehr Nachfrage da ist, aber das Angebot von neu zukommenden Ethereum-Coins einfach verknappt wird, kann das vielleicht in der Zukunft noch Auswirkungen haben, von denen man jetzt noch gar nicht so stark ausgehen kann?
Also ich würde jetzt nicht sagen, auf jeden Fall, weil das wäre vielleicht schon fast eine Finanzberatung, machen wir sowieso nicht. Aber ich meine rein ökonomisch auf jeden Fall, jetzt muss ich es doch sagen, weil die Tokenökonomie hat sich von Ethereum dadurch natürlich deutlich verändert. Ja, wir haben weniger neue Ether, ETH, die dazu fließen. Wir haben durch Staking mehr Angebotsstarrheit. Das heißt wirklich bei steigender Nachfrage, es sind einfach faktisch weniger ETH im Umlauf. So. Und bei steigender Nachfrage ist eine ökonomische Gleichung, steigt dann eben der Preis. Also von daher gibt's durchaus die Chancen, dass Ethereum gerade in bullischen Phasen deutlich stärker noch zulegen kann. Ja, jetzt mal im Vergleich dann vielleicht zu Bitcoin oder anderen Kryptoassets. Hängt aber auch hier mal wieder ganz wichtig davon ab, wie ist denn überhaupt das Gesamtmarktsentiment? Ja, also ist der gesamte Markt überhaupt wieder bullischer? Und dann, ja, lass es vielleicht ein bisschen stärker performen, macht am Ende den Braten vielleicht auch nicht fett. Ich sag mal so, wir haben hier ein wichtiges Layer gesetzt, um vor allem auch die Weiterentwicklung für Ethereum als Smart Contract Blockchain weiterzuführen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, denn das bringt am Ende Nutzer und Adoption. Und das ist das Allerwichtigste für die Kursentwicklung. Denn erst mehr Nutzer machen ein Netzwerk wertvoller und damit steigt dann eben nicht nur der Nutzen des Netzwerks, sondern auch der Wert. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis.
Das war jetzt erst der erste Schritt von Ethereum in Richtung neues Produkt, neues Ökosystem. Wir haben jetzt erstmal die Energieeffizienz gesteigert, mehr war es ja eigentlich mal nicht. Und Nebeneffekten netter für uns an Investoren war, es kommen neue Coins seltener und weniger dazu. Der nächste Schritt soll ja eigentlich seine bessere Skalierbarkeit, diese Shared-Funktion oder Shadow-Funktion. Die Frage, braucht man das noch, wenn man zum Beispiel schon Polygon eh schon hat, oder setzt es da eins zu eins drauf auf? Oder glaubst du, Ethereum selber wird nochmal originär mehr in die Richtung noch aufbauen müssen?
Ich hatte dazu ein spannendes Interview mit einem Ethereum-Entwickler, der auch beim Merch dabei war, der Marius. Das war bei mir auf dem Kanal ein Interview. Und wir haben auch schon darüber gesprochen. Also viele, sagen wir mal, aus der Szene sind sich einig, die Zukunft von Ethereum ist natürlich auch der Wechsel auf 2.0, also auch die Skalierung auf dem Main-Layer. Mhm. Viel wichtiger ist aber, dass diese Sicherheit erhalten bleibt. Bitcoin zeigt sehr, sehr deutlich, wie wichtig ein Fundament ist von maximaler Sicherheit. Die ist bei Bitcoin am meisten gegeben, bei Ethereum meiner Meinung nach am zweitmeisten im Kryptosektor. Das muss man erstmal erhalten. Skalierung findet jetzt schon statt. Wenn wir gerade die aktuellen Statistiken gucken, Layer 2 Skalierung auf Arbitrum, auf Optimism, auf Polygon, die ist auf einem Rekordniveau. Und wir sehen, dass die Applikationen immer mehr genau dieses Narrativ bedienen, nämlich Second Layer anstatt Main Layer. Und ich glaube, und das sehen wir auch bei Bitcoin mit Lightning, das ist die Zukunft. Und das wird in den nächsten Jahren auch noch ein sehr, sehr großes Thema sein. Deswegen, die Entwicklung des Main Layers auch bei Bitcoin findet weiter statt, aber mit Fokus meiner Meinung nach auf Sicherheit anstatt Skalierung, denn die findet woanders statt.
Eine Skalierung für die breite Masse, die Anwendung auch findet. Und ich glaube, da kommt es darauf an, was schreibe ich wirklich auf das Mainnetz und wo reicht mir schon Second Layer Architektur, wenn ich für ein paar Cent irgendwelche Transaktionen hin und her schiebe, brauche ich es nicht unbedingt direkt auf der Bitcoin-Blockchain. Wenn ich aber irgendwie doch mal ein Haus kaufe über Bitcoins, dann hätte ich schon ganz gern direkt auf den Main-Layer geschrieben und nicht über ein Lightning-Network, was für die Größen eh noch nicht möglich ist, hin und her geschoben. Ich glaube, das wird auch interessant und auch etwas, wo man erstmal sehen muss, wie stark in der Zukunft hier die Anwendung wirklich benutzt werden wird. Und da gibt es große Chancen dazu. Bitcoin. Na, jetzt haben wir natürlich, müssen wir natürlich auch das Thema Bitcoin ansprechen. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dieses Jahr irgendwie wurde es ein bisschen ruhiger, also zumindest von der Nachrichtenlage. Ja, wir hatten Taproot. Auf jeden Fall großes Update, was theoretisch sehr, sehr viel in die Zukunft herausstrahlen kann, weil ja theoretisch auch dann so eine Art Smart Contract Funktion dabei wären, wo man auch theoretisch eine höhere Anonymität damit verweisen kann, aber auch in den Code selber schon reinschreiben kann, wer zum Beispiel Bitcoins besitzen, transferieren kann, ja oder nein. Da gibt es noch viele Sachen, die noch gar nicht in der breiten Masse wirklich bekannt sind vielleicht. Aber was vielleicht auch viel wichtiger ist, ist die Akzeptanz von Bitcoins, dass die mehr und mehr auch in die große Finanzindustrie reinstrahlt. Ich glaube, wie oft wir es schon wiederholt haben. BlackRock will jetzt auch anfangen, mit einem Trust aufzusetzen. Fidelity möchte über 401k, also für die Altersvorsorge in den USA, Bitcoin-Produkte auch mit anbinden. Es gibt also mehr und mehr eine breite Masse von der Industrie, die früher gesagt hat, ist Rattengift, die plötzlich sagen, ja, aber meine Kunden fragen nach, also muss ich es wohl doch irgendwo anbieten. Ist das so die Hauptnachricht momentan von Bitcoin oder habe ich was übersehen, wo du sagst, was anderes ist viel wichtiger vom letzten Jahr?
Nee, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass Bitcoin weiter tadellos funktioniert. Also ich meine, wir sprechen über Krisen im Kryptosektor, über Pleiten am Ende des Tages. Hier wieder der Verweis aufs White Paper, was ihr nicht sehen könnt. Peer-to-Peer Electronic Cash Systems läuft noch. Ja, also das ist schon ein Narrativ, wo ich auch sage, da bin ich auch voll bei denjenigen, die jetzt Bitcoin-only im Visier haben. Es ist einfach das sicherste und beste Netzwerk. Ja, und für Zahlung gedacht. Und ich glaube, hier ist auch wichtig, dass wir vor allem im Zahlungsbereich neben den Investitionsadoptionen Weiterentwicklungen sehen, vor allem in den nächsten Jahren. Lightning, ja, das Netzwerk ist da, das ist gut, es funktioniert. Aber hier gibt es auf jeden Fall auch noch, sei mal, auf jeden Fall Potenzial nach oben, was auch die Akzeptanz angeht. Wir sind in einem Zyklus oder in einem Status, wo Bitcoin gerade noch nicht weiß, wo die Reise als nächstes hingeht. Wir sind im Bereich Finanzassets angekommen. Das zeigen für mich die institutionellen Investoren, die eben auf ihre Kunden hören und auch sagen, ja, wir wollen Kryptoprodukte anbieten. Das ist ein ganz wichtiges Layer, um erstmal zu zeigen, dieses Netzwerk hat einen Wert. Das sehen unsere Kunden so, das sehen wir so. Wir sehen das und akzeptieren das. Dann haben wir die Regulierung als eine der wichtigsten News in diesem Jahr. Ich finde Mika völlig unterschätzt, dass wir jetzt ein einheitliches Framework in Europa haben, was zwar erst 2024 dann in Kraft tritt, aber wir sehen, die Politik guckt mit ganz genauen Augen drauf, auch vor allem nach den Pleiten. Und Überregulierung ist ja immer hier eine große Angst, sehe ich ehrlich gesagt wenig Gefahr, weil ich glaube, dass wir gerade bei den Services eine sehr, sehr gute Entwicklung sehen, dass wir hier mit der Regulierung in Einklang kommen. Aber auch das wird noch dauern. Und danach kommt, finde ich, der allerwichtigste Punkt, nämlich Bitcoin auch als Zahlungsnetzwerk zu stärken. Da hat jetzt El Salvador eine wichtige Rolle gespielt, als erstes Land, was eine Kryptowährung akzeptiert hat, beziehungsweise als Zahlungsmittel offiziell anerkannt hat. Wir haben in Brasilien jetzt frisch reinbekommen, dass Kryptowährungen auch als legales Zahlungsmittel dienen, aber eben noch nicht diesen Status haben, wirklich eine Währung zu sein, beziehungsweise ja, Zahlungsmittel zu sein. So, das ist ein bisschen schwierig, da die rechtlichen Begriffe richtig einzuordnen. Es ist auf jeden Fall nicht illegal, ja, das sind gute Nachrichten. Und das sind ganz, ganz wichtige Nachrichten. Enttäuschend finde ich dann wiederum auf der anderen Seite, es kam kein weiteres Land dazu nach El Salvador. Ja? Also nach El Salvador war erstmal Sense, klar, in dem Bärenmarkt sowieso nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben wirklich kleine Bausteine gesehen, die für Bitcoin als Asset relevant sind und auch als Zahlungsnetzwerk. Und das werden wir dann 2024 mit dem Halving vielleicht wieder nochmal mit größerem Interesse verfolgen können. Weil die Halving-Romantik, man kann sie lieben oder hassen, sie ist immer da.
Vielleicht auch ganz kurz mal für uns jetzt hier in Europa mit mehr oder weniger stabilen Euro in der Tasche sitzen, ist natürlich die Idee Zahlungssystem Bitcoin wäre so denn überhaupt noch nicht ganz so weit fortgeschritten und auch vielleicht noch gar nicht so nötig. Aber bitte denkt immer dran, es gibt mehrere Regionen auf der Welt, wo einfach kein funktionierendes Bankensystem so richtig etabliert ist, wo man einfach doch sagen muss, man hat eine Landeswährung, die entweder selber extrem inflationiert gegen andere Weltwährungen ist oder die 1:1 zum Beispiel an Dollar gekoppelt ist, wie es bei El Salvador war. Und natürlich ist mit solchen Ländern das Interesse an einem Zahlungssystem über Bitcoin ganz anderes als bei uns. Also deswegen nicht sagen, braucht kein Mensch. Wir aktuell vielleicht nicht. Es gibt aber Regionen auf der Welt, für die kann es. Und ich kann mich erinnern, als El Salvador rauskam, gab es ja andere lateinamerikanische und auch zentralafrikanische Länder, die auch drüber laut nachgedacht haben. Ja, an sich müsste man sagen, ja, jetzt ist es günstig, steigt doch jetzt ein und nicht wartet bis auf die nächsten Schübe auf 25.000 oder 30.000 Euro. Aber natürlich hat es damit auch zu tun, in der aktuellen Marktphase kann man so eine Nachricht schlecht dem Volk und auch der Allgemeinheit rausgeben. Aber ich bin gespannt, ob sich da im nächsten Jahr noch was tut. Das ist eins, kommt da noch was dazu. Aber auch, wie weit geht weiter das institutionelle Geld in den Markt rein? Und Halving hast du schon angesprochen, hey, wir haben nächstes Jahr und dann ist nur noch ein Jahr und nicht mal mehr bis zum nächsten Halving-Effekt. Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Ob es jetzt 50 Bitcoin alle 10 Minuten oder 25 gibt, ist ein ganz schöner Unterschied. Aber ob es eben irgendwann mal 0,1 oder 0,005 Bitcoin gibt, dann interessiert es keinen mehr. Und die Frage ist, wann auf dem Weg dahin wird es irgendwann nicht mehr relevant für die breite Masse. Und natürlich auch, das Halving muss Glück haben und der Gesamtmarkt muss interessant sein und positiv sein. Sonst passiert eben das wie bei Ethereum und Triple Halving. Keinen hat es interessiert und eigentlich hätte es ja einen extremen Boom geben können, wenn es am Gesamtumfeld einfach gestimmt hätte.
Das stimmt. Also das vielleicht mal abschließend als kleinen Ausblick auch für Bitcoin. Ich habe ja selber ein paar wichtige Punkte auch genannt. Also um das auch nochmal zu ergänzen, es gab schon kleinere Regionen wie Lugano oder so in der Schweiz, die jetzt auch Bitcoin da nochmal gestärkt haben. Und da kann man jetzt auch mit Bitcoin bezahlen, ganz offiziell. Das sind natürlich alles tolle Entwicklungen, aber es sind halt eben kleine Bausteine, die notwendig sind und man nicht vergessen sollte. Ich glaube, der Finanzasset-Fokus ist der jetzt im Vordergrund liegt. Deswegen ist auch so ein Halving, also eine Angebotsreduzierung weiter hin zu den 21 Millionen wichtig. Aber der Effekt wird einfach irrelevanter mit der Größe der Asset-Klasse. Also nicht nur die Tatsache, dass das Angebot sowieso schon sehr nah an den 21 Millionen ist, sondern vor allem auch wirklich die Größe, die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin. Und deswegen, und das ist das Gute, ich habe heute einen Chart gesehen, Volatility is a feature, not a bug. Also tatsächlich diese Schwankung von Bitcoin ist ein Feature. Aber tatsächlich sieht man auch mit Blick auf die vergangenen Bärenmärkte, dass diese Schwankungen, auch wenn sie jetzt hoch sind mit 77% Kursverlust, wollen wir nicht schönreden, sie sind kleiner und sie werden immer kleiner, je relevanter das Asset wird. Und das sieht man eben ganz groß auch bei Aktien. Auch da gibt es nämlich verschiedene Volatilitätsklassen und nicht umsonst gibt es eben Werte, die da einfach ja relativ stabil sind, trotzdem aber unter einer Krise leiden, ist ja ganz klar. Also Gesamtmarkt war das Stichwort und ich glaube, da geht's in die nächste Runde, denn das wird die große Frage nächstes Jahr sein und maßgeblich entscheiden, wie Krypto sich auch weiterentwickelt.
Und das ist auch wieder egal, ob Aktien oder Kryptowährungen. 2017 war dieser Gesamtmarkt, war Inflation, Rezession, Zinsen für den Kryptomarkt, für dieses kleine gallische Dorf irgendwo in Frankreich. Total egal. Nur jetzt ist einfach schon das große Geld da, ist eine gewisse Aufmerksamkeit da und das merkt man natürlich dieses Jahr ganz klar, seitdem eben Inflationsängste mehr und mehr aufgekommen sind, seitdem wir festgestellt haben, vielleicht wird da doch dann mal der Zins erhöht. Ja, natürlich kam das dann. Hat man ganz klar gemerkt, Tech-Aktien wurden abverkauft als Risikoasset, aber auch der Kryptomarkt hat sich dann plötzlich diesen ja allumfassenden Ängsten unterwerfen müssen. Und jetzt ist natürlich die Frage, klar, war dieses Jahr so, da müssen wir gar nicht weit zurückgucken. Ich glaube, das weiß jeder, der nach dem Einkauf auf den Kassenzettel schaut und merkt, hoppala, war ja plötzlich viel teurer, als es letztes Jahr der Fall war. Das merkt man einfach auch bei den Energiekosten, merkt man das. Aber wie wird der Ausblick ins nächste Jahr sein? Wir haben jetzt ja schon gemerkt, man hat sich gefreut, in den USA gab es weniger Inflation als davor. Hey, 0,2% weniger als erwartet. Die Produktionskosten, der Produktionskostenindex in den USA ist leicht gefallen. Sind es jetzt schon positive Signale langfristig? Oder muss man hier Angst haben, es kann halt einfach sehr schnell auch in eine Rezession umschwingen und dann haben wir ganz andere Probleme, da kann man mit Zinsen gar nicht mehr so viel tun. Da ist sogar der Zinsmarkt schon wieder verpufft.
Ja, also du hast viele Punkte genannt und es ist tatsächlich auch wirklich schwierig, jetzt in so einem Rückblick all das auch aus dem Finanzmarkt zusammenzufassen. Ich meine, unser Fokus ist jetzt hier natürlich Krypto. Ich habe auf meinem Finanzkanal, Finanzwissen heißt der, ganz einfach zu merken, ich muss es sagen, es ist auch keine Werbung oder so. Ich habe ein Video gemacht, das passt jetzt gerade ganz gut, wo als Titel auf dem Bild, auf dem Thumbnail stand.
Ja, wir verlinken es ja schon runter, hast du ja schon verstanden. Ist okay. Aber sprich weiter.
Es geht um das Thema. Jahrelange Rezession. Mhm. Eine Frage, die sich Michael Burry gestellt hat und auch manche andere Bankhäuser, die sich fragen, ja, wie geht's denn jetzt nächstes Jahr weiter? Fangen wir mal mit Schritt 1 an, der Inflation. Ich glaube, wir haben den ersten Peak gesehen. Ich kann auch nur sagen, ich glaube, weil ich weiß es nicht. Mit Blick aber auf die letzte große Inflationswelle in den 70ern wissen wir, dass Inflation auch in Wellen daherkommt. Also selbst wenn wir es schaffen, nochmal auf ein Niveau runterzukommen, was annehmbar ist, ist es nicht garantiert, dass das Ende der Fahnenstange ist. Jetzt hat die Zentralbank, egal ob in den USA oder bei uns in Europa, die EZB, eine Aufgabe, Geldwertstabilität. Also was passiert? Sie setzen alle ihre Instrumente ein, um diese Inflation runterzubekommen. Das machen sie, indem sie Zinsen steigen lassen. Denn das ist die einzige Möglichkeit, irgendwas zu tun. Vorher war es 0%, jetzt ist es eben mit Ziel vielleicht 5% oder aktuell bei 4,25, glaube ich, in den USA. Man schafft es damit dann eben, und da sind wir wieder bei Angebot und Nachfrage, die Nachfrageseite ein bisschen zu reduzieren. Denn weniger Konsumentenkredite, weniger Finanzierungschancen für Unternehmen bedeuten weniger Ausgabemöglichkeiten. Und das ist dann wiederum entspannend auf den Faktor Nachfrage. Und da gepaart, deswegen spricht man auch immer über die Arbeitsmarktdaten, die sollen auch eigentlich schlecht sein, denn viele Arbeitslose, so traurig es ist, bedeuten auch hier wieder weniger Nachfrage für eben einzelne Güter. So, Ende der Geschichte einer solchen Zinssteigerungsrate ist immer ein wirtschaftlicher Abschwung, weil man natürlich die Wirtschaft bremst. Wir treten auf die Bremse. Die Frage ist, wann lösen wir diese Bremse? Und das ist gerade das, was der Markt im Status jetzt, November 2022, versucht so ein bisschen für, wir sind ja schon im Dezember, wirklich, wir haben es im Dezember auch aufgenommen, das Video. Ich bin nur ein bisschen verwirrt noch vom Wochenende. Also seht's mir danach. Jetzt versuchen wir gerade eben, das einzupreisen. Ja, was passiert denn, wenn wir die Zinsen nicht mehr weiter steigen lassen? Wenn wir vielleicht sogar die Zinsen wieder in die andere Richtung drehen? Wir erleben erstmal eine herausfordernde Wirtschaft im nächsten Jahr. Ob man es jetzt die Rezession nennt oder sonst wie, das wird nächstes Jahr nochmal deutlicher zu sehen sein, auch in den Geschäftsbüchern. Ja, Entlassungen, wir haben sie in der Tech-Branche schon gesehen, vielleicht auch in anderen Bereichen, auch in der Krypto-Branche. Das wird nochmal ungemütlich, sage ich mal. Aber bevor ich weiter aushole, lasse ich dich erstmal reinkommen, weil dann spielen wir uns den Ball ein bisschen gegenseitig.
Genau, also man liest jetzt auch wieder, zum Beispiel vor kurzem gesehen, Intel bietet jetzt Mitarbeiter in Irland an, bis zu 3 Monaten unbezahlten Urlaub zu nehmen. Also die Tech-Unternehmen versuchen jetzt schon, Kosten zu senken. Wir hören von großen Tech-Unternehmen natürlich auch, die Personal freisetzen. Damit meine ich jetzt nicht Twitter, sondern viele, viele andere Unternehmen, die auch sagen, wir müssen auf Mitarbeiter verzichten. Wir hören, dass zum Beispiel Amazon plötzlich sagt, na, Alexa war jetzt jahrelang eigentlich ein defizites Geschäft, die haben 4 Milliarden draufgelegt, die entwickelt sich weiter. Also man merkt, die schnüren langsam den Gürtel auch enger und irgendwann reicht es halt nicht über solche Pakete und da brauchen größere Wellen. Und das ist natürlich wirklich die Frage, aus so einer Rezession wieder rauszukommen. Zum einen, Starthilfe gibt es da halt nicht so einfach. Das ist einmal das Problem. Und zum anderen, es kann echt ein Weilchen dauern. Und das ist so eine Angst, die möchte ich persönlich, glaube auch du auch nicht, keinen da draußen machen. Aber man muss halt sagen, das Risiko besteht, dass man von der Inflation in der Rezession umdippt, in Anführungszeichen. Und dann kann es natürlich wirklich heikel sein, auch wenn man schon Licht am Horizont sieht, das ist die Frage, reicht das oder nicht? Zum Teil hat natürlich auch da einen Einfluss, was passiert in China, Werkbank der Welt, weil ein großer Teil der Rezession hat natürlich auch mit Lieferkettenproblematiken zu tun. Dass es halt häufig so ist, wenn eine Schraube für 22 Cent, jetzt übertrieben, fehlt, kann ich ein Auto für 80.000 Euro nicht herstellen, jetzt ganz übertriebenerweise. Und da merken wir jetzt in China ja zumindest Null-Covid-Strategie, so langsam leichte Abwandlung davon, aber wissen auch, das Land ist fast komplett umgeimpft und da wird es halt echt schwierig, wenn da mal die Inflationswelle, wenn da die Covid-Welle losrollt. Natürlich wissen wir auch nicht, was mit dem Krieg in Russland und Ukraine so passiert. Auch hier haben wir natürlich Probleme, die sich auf Rohstoffe auswirken, vor allem in Europa. Und Rohstoffe haben einen riesen Einfluss, wo man mehr und mehr merkt, auf alles in der Wirtschaft. Weil alles muss von A nach B gefahren werden und an den Rohstoffen hängen halt auch andere Chemiegüter dran, von denen, also keiner hat, glaube ich, groß gewusst vor ein paar Monaten, dass man AdBlue irgendwie aus Erdgas und anderen Sachen, aus Abfallprodukten braucht, um das herzustellen. Jetzt merkt man halt, wie stark diese Verwebung ist und das kann einem schon ein bisschen Sorgen machen. Also ich persönlich traue mir da momentan kaum einen großen Ausblick zu, muss ich ganz ehrlich sein, weil es einfach nicht nur ein Thema ist, das man sich anschauen muss, sondern ganz viele Steinchen, die interagieren zueinander und da fällt es halt schwer, die Auswirkungen von einem auf die anderen zu erkennen und das macht es, glaube ich, so extrem schwierig, momentan die Zukunft sich anzuschauen.
Ja, also das möchte ich da auch nochmal klar machen, also bei aller Liebe dann, wie gesagt, deswegen fand ich das witzig mit dem YouTube-Thumbnail. Man weiß ja auch manchmal, diese Überdramatisierung auf YouTube ist einfach auch eine Tatsache, dass man sich dem Algo ein bisschen knechtet und sagt, okay, Aufmerksamkeit ja, aber man muss die Sachen für sich auch richtig einordnen, denn viele vergessen auch, und das kennt man auch im Kryptosektor, Zoom out. Ja? Ja. Zoom out und guckt das Ganze mal auf 10 Jahre, dann haben wir einen gesamten Zyklus. Wir hatten einen sehr, sehr krassen Zyklus jetzt im Finanzmarkt, der sehr lange sehr positiv war nach der letzten großen Rezession, nämlich der Finanzkrise und den Folgen daraus. Danach lief es eigentlich nur gut. Spannender ist aber jetzt auch wirklich mal zu sehen, diese Auswirkungen auf Krypto. Und wir sehen eben diese starke Korrelation, weil wir eben als Finanzasset-Klasse, Krypto ist relevant geworden. Die institutionellen Investoren und auch das Interesse bestätigen das. Heißt aber auch, wir müssen uns genau diesen Verwerfungen und Bewegungen auch knechten. Also wir werden da mitlaufen, unabhängig von eigenen Problemen. Wir haben jetzt mit FTX gesehen, Aktienmarkt hoch, Kryptomarkt runter, aber weil wir eben unser eigenes Grab da so ein bisschen geschaufelt haben. Aus dem graben wir uns gerade raus und ich glaube mit sehr, sehr guten Erkenntnissen, vor allem dann in Q1, Q2, wo wir dann hoffentlich Ende Q2 auch wirklich die letzte Nachwehen dieser Contagion, der Ansteckungseffekte im Kryptosektor hinter uns gelassen haben und dann vielleicht auch mit Unternehmenszahlen, die wieder ein bisschen positiver in die Zukunft blicken können, weil wir eben auch den ersten echten Schmerz dieser Zinserhöhung spüren. Mhm. Die Frage ist nur, wie lange hält man diesen Schmerz aus? Und eine wichtige oder interessante Statistik, die ich auch als wichtige Erklärung sehe, wie sich auch ein Markt, gerade ein Kryptomarkt, der noch ein bisschen kleiner ist, weiterentwickeln kann in den nächsten Jahren, guckt ein bisschen auf die Sparquote. Ja, die Sparquote ist so niedrig wie noch nie, weil Inflation gerade hoch ist. Mhm. Heißt, Ausgaben sind hoch in Haushalten, weniger Möglichkeit zu sparen. Nächstes Jahr geht vielleicht die Inflation runter, haben wir aber dann vielleicht wieder die Herausforderung von mehr Arbeitslosigkeit, also weniger Kaufkraft insgesamt. Wenn das beides überstanden ist, ist auch der Punkt, an dem die Sparquote wieder wächst und ab dem dann auch wieder für den Retail-Investor Asset-Klassen wie Krypto und auch Aktien wieder interessanter werden. Nichtsdestotrotz sage ich euch, versucht das, was ihr zur Seite legen könnt und auch wirklich nur, was ihr zur Seite legen könnt, diversifiziert in den Markt zu investieren, denn wir sind in einer Welle, Zoom out. Am Ende seht ihr, der Wirtschaftszyklus wird auch weiterlaufen und nach einer Rezession kommt immer wieder auch eine Aufschwungsphase. Wie lange sie dann dauert, das können wir beide nicht sagen, denn dafür gibt es zu viel Fragezeichen, die wir auch nicht kennen.
Und selbst wenn die Inflation zurückkommt, kommt sie zurück auf das Niveau, das wir jetzt schon sehr hoch haben. Also keiner kann da denken, oh, dann wird es ja wieder mal günstig, ich weiß nicht, eine Kilowattstunde Gas für 5 Cent. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben, sondern wenn die Inflation wieder auf 3% fällt, fällt sie, aber die 10, die wir schon oben drauf geschlagen haben, die sind dann halt schon da. Und das muss man auch immer verstehen und die gehen einfach auch nicht mehr weg. Also das sieht schon, was den Gesamtmarkt
angeht. Obwohl, das muss ich kurz noch richtig stellen, es gibt schon deflationäre Aspekte in manchen Preisklassen. Gerade auch bei Reisen finde ich sehr, sehr interessant. Das ist ein Luxusgut geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du zuletzt mal was gebucht hast, aber die Preise sind unfassbar teuer. Da wird schon auch so sein, dass irgendwann durch Wettkampfsituationen mehr oder neue Unternehmen auch wieder Preisdruck entstehen kann. Nichtsdestotrotz hast du recht, unser Geldsystem basiert auf Inflation. Das Ziel sind 2% und das ist eben eine Teuerungsrate. Brauchen wir uns nicht schönreden.
Und es gibt nicht die Inflation für die Menschen, die sich gerade so ihr Essen leisten können, sondern gefallene Reisekosten einfach auch irrelevant, weil jeder hat seine eigene Inflation, je nachdem, was man selber konsumieren muss. Also ihr seht schon, zu dem Thema, da sind wir beide, glaube ich, recht ratlos. Ich glaube, wir wissen nur, je langfristiger man anlegen möchte, und auch bei Krypto spreche ich von Anlegen und nicht von Spekulieren, wenn ich es langfristig breit gestreut tue, je einfacher wird das Ganze. Es kann aber halt sein, bis dahin kann es noch wirklich wehtun. Und deswegen, ich zitiere dich nochmal ganz kurz zum Schluss. Klar, sinnvoll aufteilen und nur das investieren, wo man wirklich auf über Jahrzehnte, also mindestens 10 Jahre, das ist meine persönliche Meinung, auch drauf verzichten kann. Verzichten heißt nicht, dass nach 10 Jahren auf jeden Fall alles weg ist, aber dass man selber entscheiden kann, wann ich das Geld wieder aus dem Markt rausnehme und nicht, weil ich irgendwie gezwungen bin, weil Auto kaputt geht, Waschmaschine hinüber ist und sonst irgendwas. Und dann kann man auch solche Zeiten aushalten und vielleicht, auch wenn die Sparrate geringer ist, diese geringere Sparrate trotzdem noch, wenn es die Möglichkeit besteht, bei fallenden Märkten zu investieren, dann macht es wahrscheinlich mehr Spaß langfristig, als wenn wir bei 60.000 Dollar eingestiegen wären, Bitcoin. Da tut es jetzt natürlich sehr, sehr weh, aber da möchte ich jetzt kein weiteres Salz in die Wunde streuen. Also von meiner Seite aus, Rückblick ist einfach, das hatten wir, Ausblick in die Zukunft. Also meine Kollegin meint, Mensch, mach doch mit Mirko so einen schönen Ausblick, wo er genau sagt, wo der Markt hingeht. Und da habe ich kurz mit Mirko zur Hilfe gesagt, also ich weiß jetzt nicht, ob wir das können, nichts gegen dich und mich, aber er merkt schon, so ehrlich sollte man immer sein. Und wer behauptet, er weiß es, überlegt, ob er diesen Personen noch weiter folgen möchte.
Würde auch nichts ändern, wenn wir Zahlen nennen, um dann am Ende doch den Depphut aufzuhaben. Wir können eine Zahl dran malen, würde aber nichts ändern. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, wie einfach all diese Mechanismen ineinander greifen, sich selbst zu verstehen, sein Anlageverhalten zu verstehen. Und ich glaube, das sind schon mal mit die wichtigsten Erkenntnisse, die auch wirklich in Jahrzehnten noch helfen werden. Unabhängig davon, ob da jetzt ein Bitcoin-Kurs von 100.000 oder 10.000 oder sonst was steht.
Da würde ich sagen, das lassen wir so stehen. Und wir zwei sehen uns spätestens Anfang nächsten Jahres wieder. Übertreibst dann Silvester nicht, so nicht, dass du wieder so durcheinander bist beim nächsten Video. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und hoffe irgendwann auch, dass wir wieder positivere Nachrichten haben und dass wir wieder nicht nur so negative Dinge in die Zukunft werfen müssen. Auch die Zeiten werden definitiv wieder kommen.
Absolut. Danke dir fürs Dabeisein. Und ich sage euch auch mal, macht's gut, Leute.
Ciao, ciao.